Ich begrüße Herrn Professor Grötz im Interview. Er ist Arzt für Kiefer- und plastische Gesichtschirurgie und Direktor der Klinik für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie in Wiesbaden. Er ist federführender Autor und Co-Autor von wichtigen Leitlinien zur Mundhöhlenbetreuung onkologischer Patienten. Wir werden mit ihm über Mundhygiene beim Krebs sprechen. Herr Professor Grötz, warum ist Mundhygiene auch bzw. besonders bei Tumorpatienten so wichtig?
Ja, die Frage ist vollkommen richtig so gestellt, denn man denkt bei Mundhygiene zunächst mal nur an Zähneputzen, an Lifestyle oder ähnliche oberflächliche Dinge. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass die Mundhöhle für den Tumorpatienten eine ganz zentrale Rolle spielt, weil sehr viele Therapiefolgen oder auch Nebenwirkungen, wenn man sie so nennen möchte, sich in der Mundhöhle manifestieren und dabei zu einer ganz erheblichen Beeinträchtigung der Nahrungsaufnahme führen können.
Und wie sollte die Mundhygiene bei Krebspatienten aussehen? Welche Empfehlungen können Sie generell Krebspatienten da geben?
Bei Krebspatienten kommt es ganz darauf an, um welche onkologische Therapie es sich konkret handelt. Ganz zentral ist dabei die Vorbereitung eines Patienten, der im Kopf-Hals-Bereich eine Strahlentherapie erhält. Bei diesen Patienten ist es obligatorisch und auch leitlinienbasiert so, dass sie, bevor die Strahlentherapie beginnt, sich bei einem Hauszahnarzt oder bei einem Spezialisten vorstellen, damit mögliche Infektionseintrittspforten in der Mundhöhle saniert werden, um das Risiko einer Infektion und damit vermittelt einer Kiefernekrose zu vermeiden. Und erst danach beginnt die Strahlentherapie. Das heißt also, da ist die Mundhygiene noch viel professioneller aufgestellt, als man die in den Händen des Patienten selbst sieht. Weniger ausgeprägt ist es bei allgemeinen Chemotherapie-Konzepten. Neuerdings, und das haben wir erst seit ungefähr 10 Jahren in den Fokus unserer Betrachtung genommen, ist es ganz ausgeprägt auch bei der sogenannten antiresorptiven Therapie, also Stichwort Bisphosphonate oder Denosumab, das ja bei Knochenmetastasen, solider Tumoren oder bei multiplen Myelomen, aber eben auch bei Osteoporose gegeben wird. Wir wissen, dass auch diese Patienten ein nicht unerhebliches Risiko mit sich tragen, eine Kiefernekrose zu erleiden. Und wir wissen, dass wir dieses Nekroserisiko deutlich senken können, wenn diese Patienten sich vor einer entsprechenden Therapie von zahnärztlicher Seite oder Seiten eines Spezialisten, Oralchirurg oder Mundkiefer-Gesichtschirurg, in der Mundhöhle dahingehend sanieren lassen, dass wirklich alle Infektionseintrittspforten peinlich genau sauber gemacht werden und dann eben langfristig sozusagen die Intensität der Mundhöhlensäuberung angehoben wird.
Es gibt ja auch die sogenannten zielgerichteten Medikamente, die auch in das System der Mundhöhle eingreifen können mit Nebenwirkungen.
Eine ganze Reihe von Medikamenten zeigen während der eigentlichen Therapie ganz erhebliche Auswirkungen, da insbesondere auf die Schleimhäute der Mundhöhle. Es ist auch heute noch so, dass weltweit ungefähr 70% der Notwendigkeiten von Strahlentherapieunterbrechungen auf dieser sogenannten Mukositis, also der entzündlichen Reaktion der Mundschleimhaut basieren. Ähnliches gilt auch für sehr viele Chemotherapieprotokolle und insbesondere für diese sogenannte zielgerichtete Therapie. Das heißt, hier sind supportive Maßnahmen, unterstützende Maßnahmen, die während der onkologischen Therapie geführt werden, sehr hilfreich, damit die Entwicklung und auch der Schweregrad dieser Mukositis nicht so ausgeprägt ist. Unter einer Mukositis kann sich der Laie am besten etwas vorstellen, wenn er selbst mal eine Afte hatte, also eine offene Stelle an der Schleimhaut, und sofort weiß, mit welch erheblicher Schmerzhaftigkeit das einhergeht. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass eine solche Schmerzhaftigkeit die gesamte Mundhöhlenschleimhaut und Zungenschleimhaut betrifft, ist leicht nachvollziehbar, dass diese Patienten in ihrer Nahrungsaufnahme so erheblich kompromittiert sein können, dass sie sogar teilweise stationär aufgenommen werden müssen, um dann über Sondenernährung die weitere Ernährung aufrechtzuerhalten.
Sie erwähnten vorhin supportive, sozusagen vorbeugende Maßnahmen, die die Patienten ergreifen können. Welche wären das beispielsweise?
Neben der eingangs schon erwähnten professionellen Beseitigung von Keimeintrittspforten und Infektionen durch Zahnarzt oder Spezialist ist es insbesondere dann eine Intensivierung der Mundhygiene durch den Patienten selbst, also zielgerichtetes, wirkliches, gründliches, mehrfach tägliches Säubern mittels konventioneller Zahnbürste, dann aber auch die Anwendung von speziellen Methoden, wie beispielsweise Mundspüllösungen oder häufigere Anwendung von bestimmten Teesorten, Salbei-Teesorten, wie sie auch in den Leitlinien genau angegeben sind, um die ganz unterschiedlich ausgeprägten und unterschiedlich sich entwickelnden Mukositiden ein bisschen zu lindern oder den Schweregrad deutlich zu reduzieren.
Kann man mit vorbeugenden Maßnahmen komplett sozusagen diese Schleimhautschäden verhindern oder besteht trotz allem die Gefahr?
Eine komplette Verhinderung gelingt nur dann, wenn sie insgesamt nur wenig stark ausgeprägt ist unter dieser Therapie. Bei all den Therapievarianten, in denen die Mukositis sowieso relativ stark ausgeprägt ist, kann man sie nicht komplett verhindern. Aber es ist ein himmelweiter Unterschied, ob sich eine nach entsprechender Graduierung eingeteilte nur Grad 1 Mukositis entwickelt, die mit Schmerzmedikation und mit angepasster Kostform beantwortet werden kann, oder ob es eine Grad 3 Mukositis ist, die eine Nahrungsaufnahme über die Mundhöhle fast nicht mehr möglich machen lässt. Also vor dem Hintergrund ist in erster Linie das Wichtige, dass man jetzt nicht nach dem Alles-oder-Nichts-Gesetz handelt. Da man es sowieso nicht ganz verhindern kann, kann man es auch unterlassen, sondern man muss zielgerichtet so viel wie möglich an supportiver Therapie beitragen. Ganz viele moderne Untersuchungen und Studien führen auch dabei zu immer neuen Möglichkeiten. So können relativ simpel wirkende Dinge wie sogenannte Kryotherapie, also Kältetherapie, was nichts anderes bedeutet, als dass mit geglätteten Kanten versehene Eiswürfel gelutscht werden, um die Temperatur der Schleimhäute zu vermindern, in Studien belegt ein Vorteil zur Vermeidung der Intensität der Mukositis. Bis hin zu ganz modernen Dingen mit monoklonalen Antikörpern, mit Wachstumsfaktoren, die eben auch Gleiches bewirken können, dass nämlich diese Schleimhautentzündung nicht so ausgeprägt oder im Idealfall gar nicht stattfindet.
Was kann man tun, wenn Schleimhautschädigungen im Mundbereich aufgetreten sind? Welche lindernden Maßnahmen gibt es dann?
Im Grunde die gleichen, die ich eben schon genannt habe, wobei ein wichtiger Faktor auch die ganz regelmäßige Anwendung dieser Schleimhaut-Supportivmaßnahmen darstellt, also das mehrfach tägliche Spülen der Mundhöhle, das Spülen der Mundhöhle nach der Nahrungsaufnahme, sodass also auch keine Veränderungen durch jetzt die Beladung mit Speiseresten, die dann eben sekundär mit Keimen beladen werden und dann eben zu einer Infektion auch Anlass geben können. Es gibt daneben aber auch noch ganz spezielle Dinge. Bei einer Strahlentherapie ist es beispielsweise im Kopf-Hals-Bereich so, dass alle die Patienten, die metallische Restaurationen vom Zahnarzt, also Kronen, Brücken oder ähnliches tragen, ein wesentlich höheres Risiko haben, in der direkten Kontaktfläche eine direkte sozusagen Reflexionsstrahlenschädigung der Schleimhaut zu erleiden. Alle diese Patienten brauchen vor Beginn der Strahlentherapie gefertigt einen sogenannten Schleimhautretraktor. Das ist eine dicke Schiene, ganz bewusst so dick, dass sie während der Strahlentherapie getragen die Schleimhäute in einem ausreichenden Abstand von den Zahnkronen halten. Eigentlich ein simples Konzept, das aber mit einer ganz, ganz hohen Zuverlässigkeit dazu führt, dass solche Kontaktläsionen, Kontaktveränderungen der Schleimhaut damit verhindert werden können. Sie sind mit Ihren Fragen jetzt ganz zielgerichtet mehrfach auf die Schleimhäute eingegangen. Ich darf dabei erwähnen, dass es in der Mundhöhle neben den Schleimhäuten selbst, die natürlich im Vordergrund stehen, aber noch zwei Bereiche gibt, die von ganz großer Bedeutung sind. Das sind erstens die Zähne selbst, die unter einer Strahlentherapie mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung eine sogenannte Strahlenkaries entwickeln können. Und es sind zweitens die Speicheldrüsen, die in der direkten Nachbarschaft der Mundhöhle. Und auch da ist es von ganz besonderer Bedeutung, dass unter der Strahlentherapie, nicht unter der Chemotherapie und auch nicht unter der Bisphosphonatherapie, es bei den Speicheldrüsen zu einer starken Verminderung bis fast zu einem Erliegen der Funktion kommen kann und sich daraus eine Mundtrockenheit entwickelt. Und wenn wir das alles betrachten und dann noch im Hinterkopf haben, dass diese Patienten Nekrosen ihres Kieferknochens erleben können, merken wir plötzlich, dass die Mundhöhle bei dem onkologischen Patienten wirklich eine ganz komplexe Situation darstellt, die inhaltlich letztlich eine Betreuung aller dieser Punkte bedarf.
Vielleicht noch eine Frage, Tumoren im Mund-Gesichtsbereich, gibt es da noch irgendwas Besonderes?
Vielleicht auch noch eine Erwähnung wert ist, dass natürlich diese Patienten zu dem allem, was wir jetzt schon benannt haben, natürlich auch noch die Operationsfolge in exakt derselben anatomischen Region haben. Mhm. Und vielleicht da noch auch den Blick jetzt wieder sozusagen auf die Rehabilitation gerichtet, was dort in den letzten 10, 15 Jahren extrem bei diesen Patienten zur psychosozialen Rehabilitation beigetragen hat, ist die kaufunktionelle Rehabilitation mittels Implantaten. Diese Implantate sind deshalb für diese Patienten von so extrem hohem Wert, weil sie einerseits aufgrund ihrer Mundtrockenheit konventionelle Prothesen gar nicht tragen können und zum anderen die Problematik haben, dass die Zähne durch Strahlenkaries futurant zerstört werden und verloren gehen, sodass ein solcher Mensch gar nicht mehr das Lebensqualitäts-Item Essen in Gesellschaft wahrnehmen kann. Und wenn das dann in großen Kollektiven befragt wird, was ist eigentlich das, was vor versus nach onkologischer Therapie von Tumoren im Kopf-Hals-Bereich die Lebensqualität am meisten beeinträchtigt, dann ist es tatsächlich dieses Item, alle diese Nachteile, die Mundtrockenheit mit sich bringt. Und führend ist dabei, dass man bei Essen in Gesellschaft nicht mehr teilnehmen kann. Also das ist so herausragend, dass wir eigentlich durch die kaufunktionelle Rehabilitation Implantat getragen diesen Patienten ein extremes Benefit haben an die Hand geben können und mit viel, viel Mühe konnte es auch durchgesetzt werden, dass das als Ausnahmeindikation für diese ganz speziellen Patientenkollektive dann auch von der gesetzlichen Krankenkasse bezahlt wird, weil man bei Implantaten ja immer an Luxusversorgung von Reichen oder Privatversicherten denkt. Diesen Patienten steht das auch dann zu, wenn es entsprechend durch Gutachter genehmigt ist und es wird von der gesetzlichen Krankenkasse dann erstattet.
Herr Professor Grötz, ich möchte mich ganz herzlich für dieses Interview bei Ihnen bedanken.
Sehr gerne.